Als hässliche Betonklötze stehen sie heute noch in deutschen Städten, die Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Dass es sie noch gibt, liegt einzig daran, dass sie nach dem Krieg nicht gesprengt werden konnten. Die Alliierten hatten im Rahmen der Entmilitarisierung Deutschlands die Beseitigung der Bunkeranlagen befohlen. Aber bei manchen Bunkern war auch mit Dynamit nichts zu machen. Bei Bunkern in Wohngebieten hat man es gar nicht erst versucht. So sind sie also da und es stellt sich immer neu die Frage, was macht man damit? Die Antworten sind vielfältig. Manche Bunker sind bewohnt, manche stehen leer. Da trainiert eine Studentin an der Bunkerwand alpines Klettern. Dort übt ein Schlagzeuger und stört ausnahmsweise mal niemanden. Schutzraum, Erlebnisraum. Ein Merkmal von Sabine Voss.
Die Bunkeranlagen, die es in Berlin gegeben hat, trotz Überbewilligung, die haben vielleicht gereicht für 25-30% der Bevölkerung. Ja? Und der Rest, der musste also gucken, entweder an Splittergräben oder irgendwo im Hauskeller, also Schutz suchen. Ja?
Bunker. Monströse Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, mitten in der Stadt.
Also, ob er nun so hundertprozentig sicher war oder nicht, ich habe ihn als sicher empfunden. Was nicht heißt, dass man sich in diesem Bunker so fürchterlich wohlgefühlt hätte.
Die Bauwerke, die bei älteren Mitbürgern düstere Erinnerungen wachrufen, üben auf die Nachgeborenen einen merkwürdigen Reiz aus.
Rechts und links, also überall hasteten Leute in Richtung Bunker. Wenn der Alarm relativ spät gekommen ist, dann schoss die Flak schon in diesen Häuserschluchten. Das ist also ein ungeheures Schmettern immer gewesen, wenn die geschossen haben. Also ich kann mich erinnern, das war, als der erste Tagesangriff in Berlin war. Da war ich im Kino mit zwei Freunden und plötzlich hörte der Film auf und dann hieß es Fliegeralarm und man soll den nächstgelegenen Keller oder Bunker aufsuchen. Nun wäre das für uns da am Metropoltheater gewesen. Aber wir waren ja nur fixiert auf unserem Bunker. Also wir sind dann immer weitergelaufen und waren dann zum Schluss zu dritt Mutterseelen alleine, während oben die Bomber schon flogen und wie gesagt die Flak schoss. Und als wir endlich beim Bunker ankamen, waren die Schleusentüren zu. Und wenn die einmal zu waren, also bevor nicht Entwarnung gegeben wurde, wurden die nicht wieder aufgemacht.
Wir befinden uns jetzt hier in der Gasschleuse. Das ist noch die Original-Stahltür, die doppelflügelige Stahltür. Hier mit den Griffen, das ist allerdings jetzt ein bisschen umgebaut. Aus Sicherungsmaßnahmen, wenn wir hier reinkommen, haben wir den Umschalter für die Verdunklung. So hat es damals in den Bunkeranlagen auch ausgesehen. Dann waren in Eingängen, die waren immer blau beleuchtet. Sollte verhindert werden, dass also die Bunkereingänge oder dass irgendein Lichtreflex rausfällt, der dann eventuell oben von Flugzeugen gesehen werden kann, wo die Verdunklung letztendlich am Zweiten Weltkrieg gar nicht gebracht hat. Die haben die Städte sowieso gefunden, die sie bombardieren wollten.
Da haben wir dann in diesem Eingangsbereich gestanden. Der war zwar auch gegen Splitter geschützt, aber wenn da so eine Bombe davor detoniert wäre, wären wir weg gewesen. Und da weiß ich, dass meine Mutter wahnsinnige Ängste ausgestanden hatte, weil sie natürlich mit meiner Schwester inzwischen im Bunker drin war.
So hat man sich das vorzustellen, waren die Räumlichkeiten eingerichtet, so ich sag mal schnell zusammengezimmerte Holzbänke, wie wir sie hier haben.
Ich weiß nur, dass wir eben immer da gesessen haben und meistens mit Leuten aus unserem Haus irgendwie zusammen. Man suchte einfach die Gemeinschaft der Leute, die man irgendwie sowieso kannte.
Ja, gehen wir hier hoch.
Als ich den Bunker übernahm, war der nur noch eine Hülle. Kein Wasser mehr, keine Entwässerung mehr, kein elektrisch, nichts, gar nichts. Die Berliner Bank hat den Kredit damals abgelehnt mit der Begründung, es ist so abgelegen, ich soll mir nicht die Illusion machen, dass extra für ein Gruselkabinett jemand herkommt.
Berliner Unterwelten e.V., Gesellschaft zur Erforschung und Dokumentation unterirdischer Bauten. Ja, das ist schon ein ungewöhnlicher Verein. Der hat sich gegründet 1997. In der Anlage, in der wir uns jetzt hier befinden, hat ja der Verein im Frühjahr 1998 angemietet und seitdem kontinuierlich eigentlich erst wieder instand gesetzt.
Und es hat ja unseren Bunker eine Luftmine getroffen. Das heißt, getroffen ist ja falsch gesagt, denn wie der Name Luftmine sagt, die detoniert ja so in einer bestimmten Höhe über dem Erdboden. Und das muss aber ziemlich genau über dem Bunker gewesen sein. Und das war nun ein Knall gewesen, der derart laut war, dass man sich wirklich wundern muss, wenn man da in so einem Betonklotz sitzt und das trotzdem, also es hat richtig wehgetan in dem Moment. Der Bunker hat dann ungeheuer geschaukelt, also wie so ein Schiff, bestimmten Meter von der Lotrechten so ausgeschlagen. Dann ging das Licht aus, was dann auch so, also so eine beginnende Panik zur Folge hatte. Niemand wusste, was ist jetzt passiert und leben wir eigentlich noch oder leben wir nicht. Was wird jetzt in den nächsten Minuten passieren? Und das war eben, das kann man auch nicht mal, also ich kann es in der Rückerinnerung auch nicht mal auseinandernehmen und sagen, aber das war eben Schreien, Kinderrufe. Und in dem Moment, wo das Licht an war, kehrte wieder so eine merkwürdige, Gelassenheit ist übertrieben, aber Diszipliniertheit würde man sagen. Nicht? Man merkte also, es ist nicht ganz so schlimm, wie man im Moment gedacht hat.
Willkommen im Berliner Gruselkabinett. Welcome to the Berlin Creepy Show. Bienvenido en la casa.
Ja, im Moment suche ich ganz dringend wieder einen hauptberuflichen Erschrecker. Mein letzter Erschrecker hat es nicht lange hier ausgehalten. Also er muss Geduld haben. Die Kids sind natürlich oft nervend, die sind aufgeregt und alles Mögliche, die ganze Palette der menschlichen Empfindung, ja. Und dann zuverlässig natürlich, denn wir haben sehr viele Schulen und sehr viele Schulklassen im Monat, sehr viele. Und da kann ich nicht sagen dem Lehrer, also es tut mir leid, der Erschrecker ist noch nicht da.
Wir haben also Musikevents durchgeführt, im Februar beispielsweise den Bunkerschlag, die erste Schlagzeugnacht im Atomschutzbunker war der Titel. Also es gibt Veranstaltungen, die passen hier rein thematisch, siehe eben eine Premierenparty zu einem Film, der eben den Kalten Krieg zum Thema hat. Aber es gibt auch durchaus Veranstaltungen, bei denen es darum geht, den Besuchern, den Gästen etwas ganz Besonderes zu bieten. Etwas ganz Besonderes, etwas irgendwie noch nicht Erlebtes. Die Locations dürfen, so heißt es ja neudeutsch, dürfen immer ausgefallener sein. Der langweilige Ballsaal ist mega out. Und eine Party in einem Strahlenschutzbunker haben eben die wenigsten Menschen bisher erlebt.
Wieso sollen wir in dem Bunker keine Party machen? Da war ist nie was passiert in dem Bunker. Das ist ein absoluter Fake von vorn bis hinten, weil Leute gesagt haben, ja, wir brauchen einen Atombunker. Und dann so zu tun, als wäre das Allerheilmittel, da gehen dann 1500 Leute rein von 3,5 Millionen und die verbringen dann noch 2 Wochen im Atombunker. Also das, dann kann man auch da eine Party feiern.
Und wenn du dann aus dem Bunker rausgegangen bist, war das sowieso, also ich kann mich an kein Mal erinnern, wo nicht der Horizont dann rot gewesen wäre, also wo auch immer es in Berlin gebrannt hat. Man hat es dann am Himmel gesehen. Und es lag dann auch immer dieser charakteristische Geruch in der Luft, also von Schwarzpulver und Brandgeruch. Und naja, dann ist man nach Hause gegangen, froh darüber. Selbst als Kind hat man das sehr genau begriffen, was es bedeutet, dass das Haus noch da ist, nicht beschädigt ist. Dass man also wieder ins Bett gehen kann. Beim Nachdenken natürlich schon mal, aber ansonsten denke ich eigentlich gar nicht so drüber nach.
Also wenn man so vorsteht und nicht hochguckt, dann weiß man ja auch gar nicht unbedingt, dass es ein Bunker ist. Es ist eine graue, hässliche Wand. Ist ja schon ziemlich entfremdet mit den ganzen Griffen.
Eine Stadt wird meiner Meinung nach, die wird erst interessant, wenn es auch die Ecken und Kanten noch gibt, so wie wir sie hier haben, ja. Also auch einer dunklen Vergangenheit, wenn solche Räumlichkeiten trotzdem noch erhalten sind, es gibt nichts Vergleichbares mehr in Berlin. Und wenn wir hier nicht aufgepasst hätten oder schnell genug gewesen wären, vielleicht wäre das hier auch schon alles gestrichen oder zu Lagerräumen umfunktioniert.
Schutzraum, Erlebnisraum, Luftschutz, Bunker und ihre heutige Nutzung. Ein Merkmal war das von Sabine Voss. Ein kleines Dankeschön geht noch in Richtung Hildesheim-Moritzberg. Unser Hörer Kai-Uwe Sommer schrieb uns und verwies auf das Bunkermuseum in Emden. Dort in Emden gäbe es allein im Stadtgebiet ca. 60 Bunker, schreibt Herr Sommer. Danke für diesen Hinweis. Vielleicht wäre auch das mal ein Kulturtipp, ein Besuch eben dieses Bunkermuseums in Emden.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon heißt sie Wolfgang Kozian. Weiterhin willkommen. Sie hören den Deutschlandfunk.
Wie viel Blut hier geflossen ist, kann vor Gott nicht verantwortet werden. Feldpostbriefe aus Stalingrad. Heute das Ende vor Augen.
Liebe Lies, unsere Kompanie ist nicht mehr. Und wir werden mal sehen, was es in den nächsten Tagen gibt. Und dann werden wir vorn in Stellung bei anderen Einheiten sein.
Der Gefreite Heinz Risse am 13. Dezember an seine Frau. Er kommt nicht nach Hause. Irgendwo zwischen Wolga und Don, im Kessel um Stalingrad, ist er verschollen. Wie tausende seiner Kameraden der 6. Armee. In jenem Winter 1942-43. Wie auch der Gefreite Alois Müller.
Ein Datum weiß ich nicht mehr. Ich schreibe im Finstern und es geht sehr schlecht. Wir liegen nun schon 14 Tage in der Stellung. Aber ich will alles gern mitmachen, wenn ich nur weiß, dass ich gesund nach Hause komme, zu dir, und du mir bleibst. Ich sehe nichts mehr, es ist so finster. Liebes Elschen, ich küsse dich in Sehnsucht aus der Steppe und der Einsamkeit.
Am Heiligabend bereitet der Soldat Kurt Haas seinen Vater darauf vor, dass er womöglich nicht zurückkehrt.
Ich will dir noch etwas schreiben, was etwas hart klingt. Aber wir sind ja keine Frauen. Wenn Karl auch nach Russland gekommen sein sollte, oder kommt noch hin, und es sollte eine Nachricht heimkommen, die niemand erwartet, so mache beim Wehrmeldeamt ein Gesuch, dass einer zurückkommt. Damit du nicht das Allerschrecklichste erleben musst, dass noch eine zweite Nachricht nach Hause kommt.
Kurt Haas bleibt vermisst. Und auch der Divisionspfarrer Gustav Raab. Er gesteht am 11. Januar seiner Familie:
Viel kann ich nicht schreiben. Nicht etwa, weil ich keine Zeit hätte, sondern weil mir die innere Kraft dazu fehlt. Nun ist es so geworden, dass sich überhaupt nicht absehen lässt, wie diese Lage einmal gelöst werden soll.
Unsere Männer sind nun bald am Ende ihrer Kraft. Was dann werden soll, wissen wir nicht. Ich will dich, meine Geliebte, nicht im Unklaren lassen, dass uns nur ein Wunder befreien kann. Lebe in der Hoffnung auf ein Wiedersehen, wenn auch vielleicht erst nach längerer Zeit, und lasse dich nicht vom Schicksal klein bekommen. Sei weiter tapfer für unsere beiden Jungen. Vorläufig ist es ja noch nicht so weit. Aber ich weiß nicht, ob ich noch später Gelegenheit haben werde, dir zu schreiben.
Hauptmann Emil Krawilitzki am 16. Januar. Seit dem 10. rennen 6 sowjetische Armeen gegen den Kessel an und drücken ihn zusammen. Krawilitzki gerät in Gefangenschaft und überlebt. Am 18. Januar lässt Pfarrer Gustav Raab seine Angehörigen wissen:
Ich bin noch am Leben. Es ist die Hölle. Das werdet ihr inzwischen genau wissen.
19. Januar 1943. Der Feldwebel Otto Kirschner schreibt an seine Frau Leni:
Bitte erschrecke nicht über diese Zeilen. Nur dir allein schreibe ich es. Wir befinden uns hier in einer hoffnungslosen Lage. Jeden Augenblick können wir in den Händen der Russen sein.
Es ist Kirschners letzter Brief. Seine Frau erhält bald darauf die Nachricht, dass ihr Mann vermisst wird.
Verlass dich ganz fest darauf, dass ich versuchen werde, dir und unseren geliebten beiden Kleinen mein Leben so lange wie irgend möglich und solange es euch noch etwas nützen kann, zu erhalten. Und dass meine grenzenlose Liebe zu dir mich auch schwerstes ertragen lassen wird, wenn Aussicht auf eine Rückkehr in diesem Leben zu dir nur im Entferntesten bestehen sollte. Noch geben wir alle den Glauben und die Hoffnung nicht auf, dass der Führer einen Weg finden wird, die vielen Tausende hier drin zu erhalten. Leider haben wir aber schon viele bittere Enttäuschungen erlebt.
Rittmeister Heino Graf Witzthum am 20. Januar. Er überlebt. Am 23. Januar verbietet Hitler die Kapitulation der ausgehungerten und verblutenden Armee. Am Tag davor schreibt Emil Krawilitzki:
Und über den Ausgang der Kämpfe sind wir uns wohl alle hier einig. Bisher bin ich noch am Leben. Vielleicht komme ich gut durch. Gib die Hoffnung nicht auf und bete.
In unserer Serie Feldpostbriefe aus Stalingrad hörten Sie heute Das Ende vor Augen. Das Thema morgen, der Abschied.
Es ist 7:35. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. In den vergangenen 2 Wochen haben wir in diesem Programm in einer Serie mit Feldpostbriefen an die Einkesselung und das Ende der 6. Armee in Stalingrad erinnert. Sozusagen im Nachklang zu dieser Serie wollen wir heute über jene Menschen berichten, die die grauenvollen Ereignisse Ende 1942, Anfang 1943 ihr Leben lang mit sich herumgeschleppt haben. Alte Männer von heute meist über 80 Jahren, die damals überlebt haben. Im Bund ehemaliger Stalingrad-Kämpfer haben sie sich vor Jahrzehnten zusammengeschlossen. In der zweiten Septemberhälfte trafen sich die wenigen verbliebenen Mitglieder dieses eingetragenen Vereins in Limburg.
Nachdem ihr alle aus Stalingrad zurückgekehrt seid, habt ihr die Pflicht, die verdammte Pflicht, an Stalingrad zu denken und immer aufrechterhalten, damit solche Sachen wie in Stalingrad dem deutschen Volk, muss man sagen, in Zukunft erspart bleiben.
Auf unserem Weg von Gumrak über Stalingradski bis Stalingrad-Mitte habe ich so unendlich viel Leid, Schmerz und Elend und Sterben gesehen, bei deutschen Soldaten, die mit Blut durchdenken, Verband und so weiter. Und hier will ich mal sagen, es fehlen mir die Worte.
Und doch waren es gerade die Worte, die Hans-Eckart Kalweit, Jahrgang 1922, 14. Panzerdivision, suchte. Wie viele, die sich in Limburg getroffen haben, hat er seine Erlebnisse in Stalingrad zu Papier gebracht. Das Gesehene und Erlebte lässt ihm keine Ruhe. Es hat sein Leben geprägt, sagt er später.
Immer, immer. Das hat sie eingebrannt.
Eingebrannt auch die Erfahrung, selbst überlebt zu haben, während die Kameraden gestorben sind. Das Entkommen aus dem Kessel von Stalingrad, sagt dieser Veteran, war für ihn ein geschenktes Leben. Sein Leben davor zählt für ihn nicht mehr.
Meine Geburtsstunde ist 1943. Da habe ich ein neues Leben begonnen, weil ja von 320.000 Menschen, die eingeschlossen waren in Stalingrad, Wir sind dann zuletzt nur nach 8.000 bis 10.000 rausgekommen aus der Gefangenschaft. Das stellen Sie mal vor, diese Verluste.
Ähnliches gilt auch für diesen ehemaligen Infanterist, der nach dem Krieg in die USA emigriert ist. Seitdem hat er nicht über seine Erlebnisse in Stalingrad gesprochen, doch jetzt, nachdem seine Frau gestorben ist, ist er zum ersten Mal zu einem Veteranentreffen gekommen, um zu sehen, wie andere mit dem Erlebnis Stalingrad umgegangen sind.
Ich habe nicht mein Leben erst ausgerechnet seit 1942, also 20 Jahre habe ich einfach verschoben.
Er kann nicht über Stalingrad sprechen, andere erzählen ihre Erlebnisse mit geradezu missionarischem Eifer, als ob ihnen während der letzten Jahrzehnte niemand zuhören und bei der Verarbeitung des Erlebten helfen wollte. Helmut Walz von der 5. Division war beim Traktorenwerk eingesetzt, als sein Leutnant direkt neben ihm erschossen wurde.
Au, da ein Russ, ne, legt auf den an, fliegt sein Stahlhelm durch die Gegend, hat einen Kopfschuss bekommen. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, ein Hirn genau gespalten und kein Tropfen Blut, nur Wasser. Und hat er noch hergeschaut und ist in den Bombentrichter reingekommen.
Walz wurde wenig später selbst durch einen Kopfschuss verwundet, weshalb er zuerst in das Verwundetenlager in Gumrak gebracht wurde und dann noch im Oktober 1942 ausgeflogen. Trotz Kopfverletzung berichtet er, sei es ein Glücksgefühl gewesen, obwohl zu diesem Zeitpunkt der Kessel um die 6. Armee noch nicht geschlossen war. Als er sich Ende November schloss, wurde die Situation der Soldaten dramatisch schlimmer. Zumal sich herausstellte, dass die Versorgung der Armee durch die Luft auch nicht annähernd möglich war. Ende Dezember dann der Versuch von General Hoth, den Kessel von außen mit einer Panzerarmee zu durchbrechen.
Da haben wir schon diese Gefechte in nachts, das blitzte und krachte und er hat natürlich diese Feuerschein gesehen und 3 Tage später hat man nichts mehr gehört und gesehen. Und da hat man gewusst, wir waren nun ganz unserem Schicksal überlassen.
Danach gaben sich die meisten innerlich auf, berichtet er. Die Zahl der Toten wurde größer, die einen starben im Gefecht, die anderen nachts durch Erfrieren, zu Hunderten, zu Tausenden. Hans-Eckart Kalweit war einer der Letzten, die den Kessel am 21. Januar 1943, 2 Tage bevor der letzte deutsche Flugplatz fiel, 10 Tage vor der Kapitulation, verließen. Einen Tag vorher kam auch er in die Krankensammelstelle Gumrak.
Und da komme ich dahinter, liegen unübersehbare Mengen von deutschen toten Soldaten. Und da war so eine Krankensammelstelle, so ein zerschossenes Haus, da habe ich mal geschrieben, da hätten wohl 100 Leute reingepasst. Aber da waren 5.000 oder 10.000 schon im Freien und die Hälfte hatte die letzte Nacht schon nicht überstanden, die waren alle steif gefroren und dann war das wieder am Nachmittag.
Das Glück, das Kalweit dann hatte, war fast übermenschlich, denn in Gumrak wäre er mit Sicherheit gestorben. Zufällig kam in diesem Augenblick ein PKW vorbei, in dem Kalweis Divisionspfarrer saß. Er durfte sich am Kofferraum des vollgepackten Wagens festhalten und wurde mitgenommen zum letzten funktionierenden Behelfsflugfeld in Stalingradski.
In Stalingradski, da waren lauter Erdhöhlen frei, da waren andere drin gewesen. Und da sind wir in so ein Bunkerloch eingezogen und da war ein Ofen drin, haben wir eben geheizt. Und da habe ich ein paar Tage da drin überstanden.
Und dann kamen am Abend des 21. Januar tatsächlich noch 3 Ju-52 Transportmaschinen an und die Verletzten drängten sich um die 20 Plätze in einer der Maschinen. Kalweit hatte wieder Glück, als einer der Letzten bekam er einen Platz. Ob die beiden anderen Maschinen noch in die Luft kamen, weiß Kalweit nicht, denn das Flugfeld lag unter Beschuss. Nur, dass er 60 Jahre lang gesucht hat und keinen anderen gefunden hat, der nach ihm aus dem Kessel gekommen ist.
Michael Brandt hat in Limburg mit Stalingrad-Veteranen gesprochen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist weiterhin Martin Zagatta. 7:51 gleich. Gut ein Jahr ist es nun her, dass die ersten Entschädigungsgelder an ehemalige NS-Zwangsarbeiter geflossen sind. Von den gut 5 Milliarden Euro, die Bundesregierung und Wirtschaft in den Entschädigungsfonds eingezahlt haben, sind bisher knapp 2 Milliarden auch ausgezahlt worden. Ein Problem ist, dass vielen ehemaligen Zwangsarbeitern die Beweise fehlen dafür, dass sie in Deutschland zur Arbeit verpflichtet wurden. Wer keine Dokumente mehr besitzt, wie Anmeldebescheinigung oder Werksausweis, ist auf die Recherchen deutscher Stellen angewiesen. Jedes Bundesland hat eine entsprechende Einrichtung geschaffen. Viktoria Eglau hat die Berliner Spurensucher bei dieser Arbeit begleitet.
Also hier schreibt uns ein Zwangsarbeiter aus der Ukraine. Vom April 1943 bis Mai 1945, immerhin, das ist auf Deutsch geschrieben hier, war ich als Zwangsarbeiterin bei dem Schwermaschinenbauwerk bei der Station Kerenik beschäftigt. Dieser Betrieb hieß Anbibut und befand sich nicht weit von dem Flugzeugplatz Tempelhof. Unser Werk gehörte zur Firma Johannes Stahlwerk. Ja gut, also da überlegt man erstmal, wie kann das alles zusammenhängen.
Es gehört zu Gisela Wenzels Job, bruchstückhafte Informationen wie Teile eines Puzzlespiels zusammenzusetzen. Seit Jahren beschäftigt sich die Historikerin in der Berliner Geschichtswerkstatt mit dem Thema Zwangsarbeit und zurzeit stellt sie ihr Wissen der Landeskoordinierungsstelle für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter zur Verfügung. Diese hat den Auftrag, für Antragsteller aus Osteuropa nach Nachweisen zu forschen, die ihren Einsatz als NS-Zwangsarbeiter belegen. Briefe wie der Frau aus der Ukraine landen täglich auf Gisela Wenzels Schreibtisch.
Ja, wie fangen wir jetzt hier an? Also wir wissen eben, dass Anbibut, da ist bei mir ganz klar, es gab einen Betrieb, einen Flugzeugbetrieb, Anbibut. Den finden wir also sicher auch in der Firmenliste. Und hier wird Johannisthalwerk, also das ist Johannisthal, ein Werk in Johannisthal. Und der Flughafen, es war in der Nähe eines Flughafens, ja, in Johannisthal war ein Flugplatz. Und so können wir dann eben bestätigen, dass die Firma Anbibut Presswerk ein Schwermaschinenbetrieb war, der in Berlin-Johannisthal, Groß-Berliner Damm 57 angesiedelt war und zu dem Rüstungskomplex des Flugzeugwerks Johannisthal gehörte. Es ist bekannt, dass bei der Firma Anbibut russische Zwangsarbeiter eingesetzt waren.
Was Gisela Wenzel hier in wenigen Sätzen zusammenfasst, ist eigentlich ein mühsamer Prozess. Rund 8.500 Anfragen aus osteuropäischen Ländern haben die Berliner Spurensucher seit Mitte letzten Jahres erreicht. Etwa die Hälfte davon ist abgearbeitet. Nur einem kleinen Teil der Antragsteller konnte ein zweifelsfreier Beleg dafür zugeschickt werden, dass sie als Zwangsarbeiter in Berlin tätig waren. Zweifelsfrei, das bedeutet, dass der Name des Antragstellers in einer Kartei, einer Liste oder einem Archiv auftaucht. Bernd Lehmann, stellvertretender Leiter der Koordinierungsstelle.
Das große Problem ist, dass natürlich Berlin als ehemaliger Mittelpunkt der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus mit circa 1 Million beschäftigten Zwangsarbeitern nach dem langen Zeitablauf und auch bedingt durch Kriegseinwirkungen ja jede Menge an Unterlagen verloren gegangen sind. Insofern ist es also ein Glücksfall für uns, wenn es uns gelingt, tatsächlich namentliche Nachweise für einen anfragenden Zwangsarbeiter hier zu finden.
Alexandra Muth, polnische Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle.
In dem Fall, wenn wir jemanden gefunden haben, ist es auf jeden Fall positiv und da wissen wir auch, dass wir eine Positivbescheinigung ausstellen können und dass derjenige das Geld auf jeden Fall von der Partnerorganisation ausgezahlt bekommt.
In der weitaus größeren Zahl der Fälle werden den Antragstellern jedoch sogenannte Plausibilitätsbescheinigungen ausgestellt. Eine solche hat zum Beispiel die ehemalige Zwangsarbeiterin aus der Ukraine erhalten, die höchstwahrscheinlich im damaligen Berliner Flugzeugwerk Johannisthal tätig war. Zwar existieren keine Unterlagen mehr, in denen sie namentlich als Beschäftigte dieses Betriebes aufgeführt wird, doch erscheinen ihre Angaben, obwohl lückenhaft und zum Teil in falscher Schreibweise, den Mitarbeitern der Koordinierungsstelle plausibel. Die polnische Studentin Alexandra Muth fühlt sich bei ihrer Arbeit in der Koordinierungsstelle zuweilen wie eine Detektivin. Zum Beispiel, wenn sie Briefe ehemaliger Zwangsarbeiter erhält, die sich nach den vielen Jahrzehnten nicht mehr an den Namen ihrer Firma oder ihres Lagers, sondern nur noch an die Straße erinnern können.
Da suchen wir in den alten Adressbüchern zum Beispiel nach den alten Firmennamen, ob es die gegeben hat. nach den, wo die Firmen einen Sitz hatten, ob die Zwangsarbeiterlager unterhalten haben, wo die Lager gewesen sind. Und wenn wir sozusagen, wenn wir die Straße und die Firma, die der Zwangsarbeiter angegeben hat, finden können, da können wir auch dann die Plausibilitätsbescheinigung ausstellen, indem wir bescheinigen, dass das alles, was wir aus den Briefen oder aus den Anträgen entnommen haben, uns glaubhaft erscheint.
Manchmal erhält Alexandra Mut Anfragen, in denen nicht mehr steht als "Ich war bei Frau Schmidt in Berlin". Dann schreibt sie einen Brief und bittet um mehr Informationen, um Beschreibungen oder Skizzen. Manchmal entdecken die Antragsteller dann doch noch ein Detail in ihrem Gedächtnis, das weiterhilft. Die meisten reagieren positiv auf die Nachfrage aus Berlin. Das ist die Erfahrung von Alexandra Mut.
Da ist auch auf jeden Fall so ein Dank sagen, oh, vielen Dank, dass sich jemand damit beschäftigt, und auch ich sehe, dass da stecken Menschen dahinter und das ist nur nicht nur Bürokratie und Maschinerie, sondern da ist jemand, der sich dafür interessiert. Die sind wirklich froh, dass es jemand gibt, der sich für das Schicksal der Menschen einsetzt und das versteht und weiter forschen möchte.